Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Herzlich willkommen zum Sportcheck. Heute in etwas abgewandelter Runde, wie ihr schon an dem Intro hört. Da ich, meine Wenigkeit, Christopher Ramm spreche, daraus wird eigentlich schon klar, dass Fetzi heute nicht am Start ist. Damit ich aber nicht ganz alleine hier die Show schmeißen muss, habe ich natürlich Konstantin Eckner von Spielverlagerung an meiner Seite. Grüß dich, Konsti.
Buh, wo ist Fetzi?
Ja, du merkst schon, die Einleitung war schon ein bisschen holprig. Es wird auch inhaltlich etwas holpriger werden heute. Ich kann einfach nicht so gut durch die Sendung führen und dafür braucht es halt einfach das geschulte Auge von Christoph.
Das stimmt, wir hätten vielleicht einen Experten einladen sollen, wie Franz Beckenbauer oder so.
Und das vielleicht ja, der oder Lothar Matthäus, der so ein bisschen einfach uns durch die Sendung einfach auch führt und an die Hand nimmt und sagt dann, okay, in welche Richtung müssen wir uns denn hier bewegen?
Ja gut, fangen wir mal an. Was quatschen wir denn heute?
Wir wollen ein bisschen den DFB-Pokal beleuchten. Da geht's am Dienstag oder Mittwoch in die entscheidende Runde. Das Halbfinale steht an. Natürlich, glaube ich, Bayern gegen Dortmund ist so, dass die Partie, die so ein bisschen hervorsticht. Aber Frankfurt gegen Köln ist, so fängt es schon an, Frankfurt gegen Gladbach ist schon auch eine, glaube ich, eine ganz sehenswerte Partie.
Eigentlich Gladbach gegen Frankfurt?
Ja, man merkt, sie sind top vorbereitet heute.
Ich bin vorbereitet, ich habe gesagt, es ist Gladbach gegen Frankfurt am Dienstagabend, 20.45 Uhr im deutschen TV.
Sehr gut.
Und können wir vorher noch eine technische Frage klären?
Ja.
Also Bayern und Dortmund, eine Mannschaft wird ja ins Finale kommen, so wie ich schon mal sicher. Und beide Teams werden ja auch in die Champions League einziehen. Oder Champions League Qualifikation bei Dortmund. Mindestens. Kommt jetzt Gladbach oder Frankfurt ins Finale, sind die ja automatisch im Europapokal, also in der Europa League.
Ja, richtig.
Ist das so?
Ja, das wäre demzufolge so. Wenn ich's, wobei?
Gab es da nicht mal eine Regeländerung?
Ich glaube, da gab es wirklich diese Regeländerung, dass es dann der siebte ist.
Das ist nämlich eine Frage, die trage ich jetzt schon lange mit mir rum und ich habe es echt nicht geschafft, das zu recherchieren. Wir werden das im Verlauf der Sendung noch auflösen und wir fangen erstmal an mit Gladbach gegen Frankfurt.
Ich habe Dieter Hecking gesehen, gestern bei Sky 90. Er hat natürlich davon geschwärmt, wieder ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Was glaubst du, spricht denn für Gladbach und was spricht für Frankfurt?
Für Gladbach spricht, sie haben ein Heimspiel. Für Frankfurt spricht, dass Gladbach nicht unbesiegbar ist. Und ich glaube, es läuft auf Verlängerung hinaus. Nein, also im Ernst, das ist ein bisschen, also das ist natürlich ein Spiel, ich möchte jetzt nicht sagen Not gegen Elend, das wäre unfair gegenüber von beiden Mannschaften, aber ja, also es gibt hier keinen ganz klaren Favoriten. Natürlich, Gladbach hat das Heimspiel, wie gesagt, und sind eigentlich auch trotz der Tabellensituation etwas stärker als Frankfurt einzuschätzen. Andererseits Frankfurt im Konterspiel, wenn sie vielleicht Ballbesitze oder Balleroberung im Mittelfeld erzielen können, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sie das eine oder andere Tor erzielen werden. Deshalb, Gladbach ist so eine Mannschaft, normalerweise würde ich die schon favorisieren, weil sie eigentlich, und jetzt kommt ein bisschen was Komisches, wenn man sich das Dortmund-Spiel anschaut, weil sie eigentlich gegen den Ball relativ stabil stehen, weil ja Hecking so auf das Favre-System mehr oder weniger zurückgreift. Aber sich doch immer hier und da einen Fehler leisten und das dann doch nicht ganz so konsequent durchziehen. Auch zuletzt gab es immer mal den Fall, dass im Pressing so eine merkwürdige Mischung bestand. Also die eine Hälfte der Offensivabteilung hat gepresst, die andere stand passiv im Mittelfeld. Und das funktioniert dann nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie es jetzt am Dienstagabend aussehen wird gegen Frankfurt, aber es ist nicht unbedingt garantiert, dass Gladbach hier weiterkommt. Und wie gesagt, vielleicht geht's in die Verlängerung und dann ist ja sowieso, werden alle taktischen Vorgaben meist über Bord geworfen und dann wird nur noch geschaut, wer kann noch ein paar Meter laufen und wer kann die 120 Minuten gehen und wer liegt mit Krämpfen am Boden. Deshalb.
Wer will es mehr?
Genau, also wer kann alles raushauen dann in den letzten.
Ich habe am Wochenende nicht ganz so viel gesehen von der Partie Gladbach gegen Dortmund, wie ich ehrlicherweise gestehen muss, sondern einfach immer noch mal so ein bisschen hin und her geschaltet, weil parallel lief ja noch Tottenham gegen Chelsea. Das hat mich ehrlich gesagt etwas mehr angesprochen. Und
das ist natürlich Verrat an der Bundesliga, ja. Okay.
Was mir aufgefallen ist, dass zumindest in den Teilausschnitten, die ich gesehen habe, dass Gladbach wieder extrem viele individuelle Fehler hat, was so das die letzte Abwehrreihe betrifft. Ich glaube, oder das finde ich, glaube ich, ein relativ spannender Punkt und könnte mir vorstellen, dass Kovac hier auch ansetzen wird, der durchaus auch mal mutig spielen lassen kann, also mutig im Sinne von, wie es jetzt auch in München zum Beispiel getan hatte, also auch volles Angriffspressing spielen lassen kann oder will. Die Frage ist, traut er sich das halt auch zu in so einem, in dem K.O.-Spiel? Ich will jetzt hier nicht noch eine weitere Phrase bedienen, so nach dem Motto, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja, bitte nicht.
Aber das wäre jetzt so der springende Punkt. Das könnte natürlich so in der Liga ihm relativ egal sein, ob das mal jetzt schief geht, wie jetzt vielleicht in München, wobei es jetzt da nicht unbedingt schief gegangen ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann auch Rebic, Fabian oder der Ex-Gladbacher Rogota, dass die schon sehr, sehr früh versuchen anzulaufen und dann auch das Gladbacher Aufbauspiel halt weitestgehend zu stören. Das wäre so eine Variante, die ich bei Frankfurt relativ gut sehe und wo ich ihnen dann auch dadurch dann Chancen einräumen würde.
Ja, stimme ich eigentlich vollkommen zu. Also kann mich da nur noch mal wiederholen, dass Frankfurt auf alle Fälle eine Chance hat. Problem ist ein bisschen, dass Frankfurt nicht unbedingt die letzte Verteidigungslinie direkt unter Druck setzt, sondern wenn dann eher über Ballgewinne kommt und dann über schnelles Umschaltspiel, natürlich überspielt man dann auch irgendwie die letzte Linie, aber eben nicht so aus dem eigenen Spielaufbau heraus die letzte Linie unter Druck setzen kann. Und auf der anderen Seite, wenn Gladbach wieder hochpresst, wie sie es ja auch gegen Dortmund gemacht haben, so ist ja auch das 1:1 gefallen, der Fehler von Merino, dann und den Frankfurter Spielaufbau anläuft, dann kann es für Frankfurt auch ungemütlich werden, weil die Qualität in der Abwehr im Spielaufbau nicht unbedingt so hoch ist und Frankfurt sich wirklich über andere Situationen, über Umschaltspiel vor allem eben nach vorn bewegen kann und weniger über den eigenen Aufbau. Augsburg am Wochenende, die gegen Frankfurt ja verloren haben und gefühlt 10% Ballbesitz hatten in dem Spiel, haben das überhaupt nicht getan, warum auch immer. Aber eben wenn Frankfurt unter Druck gesetzt wird, wenn angelaufen wird, wenn Verschiebebewegungen kommen im Pressing, dann sind die Frankfurter schon anfällig. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass Hacking wirklich eher diese Strategie wählt und versucht, Frankfurt früh zu pressen und dann das Spiel zu dominieren, um eben auch wiederum das Spiel von der eigenen Abwehrlinie wegzuhalten. Vielleicht. Aber wie gesagt, wir haben hier schon ein bisschen rumeiern. Das ist einfach auch Fakt, dass dieses Spiel offen ist in gewisser Weise. Und dass es keinen klaren Favoriten gibt.
Ja, es liegt halt auch sehr, sehr stark, oder was man bei Gladbach auch, was heißt negativ auffällt, aber zumindest wo man dann auch merkt, dass halt viele junge Spieler auch an Bord sind, ist, dass die Formschwankung einzelner Akteure so relativ groß ist. Also beispielsweise Christensen zu nennen, aber auch Daoud sicherlich, die einfach mal 2-3 Spiele auf gutem bis sehr gutem Niveau hinlegen können und die dann einfach so krasse Ausreißer nach unten haben, wie Christensen jetzt gegen Dortmund, aber Daoud, das in den Ausschnitten, was ich jetzt gesehen habe, hat mich jetzt auch nicht so vollends überzeugt. In den 1-2-3 Wochen vorher gegen Hoffenheim zum Beispiel fand ich ihn dann wesentlich besser, auch wenn das Spiel da auch verloren wurde. Aber zumindest hat er da wesentlich mehr Kontrolle und Dominanz ausgestrahlt. Darauf wird sicherlich auch irgendwie mit ankommen, denke ich mal.
Das Interessante an den letzten Spielen, da hat man ja doch, also hat Gladbach immer mal Tore kassiert. Ich meine, gegen Hoffenheim waren es 5. Also vor dem Dortmund-Spiel. Das Interessante war, dass man gewisse defensive Schwächen hatte, dass man überspielt wurde, dass das Pressing richtig gegriffen hat oder dass man zu passiv war in einer anderen Situation. Aber dass die meisten Gegentore nach Standardsituationen gefallen sind und nach Fernschüssen und dann vielleicht noch nach Kontern, also gerade auch gegen Hoffenheim, da gab es ein Tor, wo man bei einer Ecke, wo ein Spiel, aber ein Verteidiger geblockt wurde und Hoffenheim das, oder ich glaube, war ein Freistoß, also jedenfalls eine Reingabe, dann ein Standard, wo ein Verteidiger geblockt wurde und Hoffenheim erzielt das Tor, dann gab es einmal nach einer Ecke, wo der zweite Ball verwertet wurde und Hoffenheim erzielt ein Tor, dann ein Freistoß direkt reingeflogen, so ein bisschen ähnlich wie bei Dortmund in dem Spiel und dann gab es noch den Fernschuss und ich glaube noch ein Konter zum 5-3 dann. Also man hat Defensivschwächen offenbart, jetzt gegen Hoffenheim und gegen Dortmund, aber die Tore selber sind dann nicht nach diesen, sagen wir, defensiven Fehlern passiert, sondern nach Standards häufig. Ja, wobei gegen Dortmund sah es ein bisschen anders aus, aber da war auch ein Elfmeter dabei, da war ein gut rausgespieltes Tor dabei und ein Standard.
Ja, gut, gegen Dortmund war es halt so, dass Dortmund, glaube ich, genügend Chancen hatte, das auch anderweitig zu entscheiden.
Ja, das ist aber das Interessante, Hoffenheim ja auch. Ja. Also, ich weiß nicht, warum da die Gegner nicht einfach dann Gladbach mal für die eigenen Defensivschwächen oder für die Defensivschwächen bestrafen. Das ist ein interessantes Phänomen zumindest. Schauen wir mal. Also, und Frankfurt ist natürlich auch wirklich nicht vergleichbar mit Hoffenheim und Dortmund offensiv. Deshalb, also Frankfurt ist nochmal schwerer, was da zu schnitzen. Andererseits, einen Standard zu nutzen, das kann Frankfurt auch. Weil das die meisten
Teams können. Ich glaube, Frankfurt profitiert natürlich in den letzten 2-3 Wochen wieder von der aufsteigenden Form von Fabian, der ja relativ lange gefehlt hatte. Ich glaube, gegen Bayern am 24-25 Spieltag dann wieder zurückgekehrt ist. Dann schon noch 2-3 Spiele gebraucht hat, aber jetzt doch so langsam wieder sich eingroovt und bemerkt hat auch schon, welchen Impact er auf die Frankfurter Offensive hatte. Da ging ja lange Zeit gar nichts und mit der Rückrunde. Und wenn er so 1-2 Tore mit beisteuern kann oder auch Szenen initiieren kann, dann sieht es zumindest schon etwas besser aus. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist jetzt kein, also die Offensive von Frankfurt ist jetzt sicherlich nicht das Prunkstück der Bundesliga.
Nein, also sie war ja in der Hinrunde ganz effektiv eigentlich, aber ich habe dann einige Fehlentwicklungen in der Rückrunde, auch dass man zum Teil zu eng stand, also sehr auf die Defensive fokussiert war, zu eng zusammengeschoben hatte im Zentrum und sich dann aus der eigenen Enge nicht mehr befreien konnte in einigen Spielen. Also weil man ja nicht unbedingt über die Akteure verfügt, die sich dann aus diesen ganz engen Zonen heraustribbeln können, sondern schon auch Spieler hat, die eher übers Tempo kommen, Rebic zum Beispiel, Hygota ist auch so einer.
Das ja, aber auch die Außenverteidiger, die Fünferkette mit Chandler und so, die sind ja eigentlich meistens ja nur dann gut, wenn sie wirklich über die Außenbahn richtig Druck machen können und mit Tempo kommen.
Ja, sie sind aber auch gut darin, nach vorn zu gehen, den Ball zu verlieren, was nicht unbedingt an den Flügelläufern dann liegt und ausgekontert zu werden über die Außen, weil dann die Flügelläufer nicht mehr zurückkommen. Also das ist so, Frankfurt ist einfach eine sehr interessante Mannschaft, aber gelegentlich auch etwas skurril, was da zu sehen ist auf dem Platz. Deshalb schauen wir mal. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie Gladbach schlagen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass Gladbach das Ding einfach dominiert und 2-0 heimfährt. Du hast das hier mit Pokalen eigenen Gesetze angesprochen. Klar, für beide Mannschaften geht es um was. Wobei es ja für beide Mannschaften nicht unbedingt um den Einzug in die Europa League geht. Denn Dr. Wikipedia sagt, ich zitiere, bis zur Saison 2014-15 qualifizierte sich der unterlegene Pokalfinalist für die Europa League, wenn der Pokalsieger die Champions League einschließlich Qualifikation erreicht. Diese Regelung wurde von der UEFA weiter geändert. Es ist nun in jedem Fall notwendig, den DFB-Pokal zu gewinnen, um sich über diesen Wettbewerb für die Europa League zu qualifizieren. Qualifiziert sich der Pokalsieger über die Bundesliga für einen internationalen Wettbewerb, so zieht nicht der unterlegene Pokalfinalist, sondern der Tabellensiebte der Bundesliga zusätzlich in die Europa League ein. Bedeutet, Frankfurt oder Gladbach, wenn die einziehen ins Pokalfinale, dann müssen die das Ding auch gewinnen, um in der Europa League zu spielen.
Hört sich ja so an, jetzt stricke ich hier mal die ganz geschickte Überleitung, als wenn du den Sieger aus Bayern gegen Dortmund als den größeren Favoriten dann ausmachst fürs Pokalspiel.
Ja, ist sehr überraschend. Ich glaube, jeder Buchmacher dieser Welt würde mir dazu stimmen.
Dann lass uns doch ein bisschen über Bayern gegen Dortmund auch sprechen.
Was sind eigentlich unsere Tipps jetzt? Haben wir Tipps abgegeben?
Okay, lass uns mal, gut, dann machen wir schnell noch die Tipprunde. Du hattest jetzt gerade Gladbach 2-0 vorne?
Nein, 2-1.
Gut, dann mache ich es mal spannend und, oh Gott, nee, ich kann nicht auf Frankfurt tippen.
so wahnsinnig bist du jetzt nicht, oder war das
so schlecht? Ich sag mal 3-2 für Gladbach nach Verlängerung.
3-2 für Gladbach nach Verlängerung, okay. Hättest jetzt auch mit dem 7-5 nach Elfmeterschießen kommen können, aber okay. Ja.
Gut, lass uns dann mal über das andere Spiel sprechen. Bayern gegen Dortmund. Wir hatten es ja jetzt vor, ich glaube, roundabout 3 oder 4 Wochen müsste es jetzt gewesen sein, in der Bundesliga schon mal gesehen. Da hat Bayern relativ, ja, vom Ergebnis her, dass die Partie für sich entschieden, 4-1. Seitdem ist extrem viel passiert, glaube ich, bei beiden Mannschaften. Also bei Dortmund natürlich auf einem ganz krasseren, anderen Niveau. Bayern hat jetzt so eine leichte Strauchelserie hingelegt. Wer ist denn da in der Partie erstmal der Favorit? Und dann kann man, glaube ich, nochmal in Ruhe darüber sprechen, warum das dann so ist.
Ja, Favorit ist weiterhin Bayern. Es ist zum einen ein Heimspiel für München, zum anderen ist es noch die eine Partie eigentlich in dieser Saison, wo es noch um was geht jetzt, nach dem Aus gegen Real Madrid. Und ja, es gab jetzt zuletzt kleine Schwächen und ich glaube, man hat aus den letzten 6 Spielen nur 1 gewonnen, wobei natürlich auch die 2 Realspiele dabei waren. Aber klar, man hat Dortmund trotzdem auch geschlagen 4-1. Ich glaube, das war der eine Sieg in den letzten 6 Spielen. Und ich sehe noch nicht genau, wie Dortmund es schaffen soll in dieser Partie jetzt, abgesehen, es läuft alles ganz chaotisch, wie man die Bayern knacken kann. Ich glaube auch, der Ausfall von Nuri Sahin tut da nochmal sehr weh für Dortmund, weil ich vermute, dass eine Doppel-6 Sahin-Weigel eine Option gewesen wäre, um zunächst zumindest in der ersten Halbzeit stabil zu stehen und vielleicht Weigel etwas zu entlasten defensiv. Mit dem Ausfall von Sahin hat sich das auch erledigt, also muss man da wieder umbauen. Bartra fehlt im Aufbau, Sokratis fehlt im Aufbau. Es sieht einfach nicht gut aus für Dortmund, weil man ist gegen Pressing sehr anfällig, was man gegen Gladbach gesehen hat wieder. Und offensiv, klar, Dortmund ist eigentlich dann doch immer in der Lage, wenn sie einmal aus dem Aufbau rauskommen, dann offensiv was zu kreieren über Dembélé, jetzt zuletzt auch mal Pulisic oder eben Kagawa, der jetzt in Topform war, und dann Aubameyang als letzte Station. Reus ist wieder da. Also da ist schon einiges an Qualität vorhanden. Aber ich weiß nicht, wie oft Bayern es zulassen wird, dass Dortmund sich eben da bis ins letzte Drittel vorkombinieren kann in der Partie. Weil wenn die Bayern wirklich das ganz gut angehen, dann können sie Dortmund meistens festnageln und immer wieder den Ball gewinnen. Deshalb, ich sehe im Moment nicht die größten Chancen für Dortmund. Weil ist natürlich nicht chancenlos, weil die Qualität so hoch ist. Aber die Bayern, wenn sie jetzt nicht komplett in irgendein, weiß nicht, emotionales Loch fallen, warum auch immer, dann sollten sie normalerweise damit klaren Kopf und guter Strategie eben, wie gesagt, Dortmund sehr frühzeitig unter Druck setzen. Und interessant wird eben wiederum sein, ich meine, Tuchel wird ja damit rechnen, dass die Bayern das machen werden. Inwieweit er womöglich die Formation etwas ändert, inwieweit er womöglich personelle Anpassungen macht. Ich bin auch gespannt, wie er die Verteidigung aufstellen wird. Ich meine, Ginter ist jetzt zum Beispiel so eine fragliche Personalie in meinen Augen. Kehrt er vielleicht sogar ab von der Dreierkette? Versucht er jetzt mit einer Viererkette? Oder natürlich macht er den Trick in Anführungsstrichen, den Hoffenheim versucht hat, also mit einer sehr, sehr breiten Dreierkette und mit den Außen dann tief, dass man versucht hat, um die erste Linie Bahns herum zu spielen. Aber das hat man ja beim 1-4 auch nicht geschafft. Also, oder vielleicht hat man es, ja, man hat es auch nicht ganz so stark versucht, also dass man eben weniger durch die Mitte geht, weil Weigel, wenn er zugestellt ist, gibt es da eh nicht so viele Optionen, wenn Castro die zweite 6 ist. Vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, oder vielleicht geht die Strategie dahin, dass man über die Außen kommt, nur da ist wiederum das Problem, dass Sturm als Aufbauspieler nicht so zuverlässig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf links müsste man Guerrero womöglich einsetzen statt Schmelzer. Guerrero ist aber defensiv, könnte ein Gefahrenherd gegen die Bayern werden. Also man sieht an dem, was ich gerade so ein bisschen zusammenstammel, das ist sehr, also aktuell problematisch. Man hat, also Tuchel hat einige Optionen personell, aber es fehlen eben auch entscheidende Spieler wie eben Bartra und auch Sahin gewisserweise, weil die Kombination Weigel-Castro stellt mich nicht zufrieden wegen Castro. Und zieht man Guerrero nach innen auf die 6, was man fast tun muss, also ihn weg von dem linken Flügel und Schmelzer auf den linken Flügel, hat man Durm und Schmelzer auf den Flügeln und dann ist diese Aufbaustrategie, dass man dass man sozusagen das bayerische Pressing rauslockt und dann schnell auf die Flügel spielt und dann wiederum die Außenverteidiger rauslockt und dann da wiederum die schnell überspielt mit Diagonalpässen auf Dembélé und Reus. Das ist eben mit Durm und Schmelzer nicht unbedingt so zu bewerkstelligen, wie das Hoffenheim damals hinbekommen hat mit Toljan und Zuber. Ja.
Ich glaube aber, das ist am Ende die entscheidende Strategie. Also eher du versuchst, Bayern vielleicht auch, also du wirst den bayerischen Ballbesitz nicht unterbinden können, ich glaube.
Das wissen wir ja. Klar. Man muss eine Strategie finden, um selber aus den paar Aufbauszenen, die man hat, selber was zu kreieren einfach.
Genau. Und das gelingt dir halt nur, indem du vielleicht auch, wie es Real ganz gut gemacht hat im Hinspiel, phasenweise, zumindest in der ersten Halbzeit. Mhm. In der zweiten Halbzeit sind ja die taktischen Gerüste dann so ein bisschen zusammengefallen und auch im Rückspiel war es im Endeffekt so, Bayern früh auf die Außenbahn zu zwingen. So noch vor dem letzten Drittel, sondern so kurz nach der Höhe der Mittellinie, so vielleicht so 40 Meter vom Tor, wenn du da irgendwie Bayern zwingst, dass Ribéry und Robben schon den Ball haben, dann hast du einfach extrem gute Chancen, weil beide dann eher dazu zu neigen, vielleicht auch Fehler zu machen oder zu großes Risiko zu gehen, dass du sozusagen ja in diesem 6er-8er-Raum von Dortmund schon Ballgewinne forcierst, um dann das Mittelfeld, also was ja bei Bayern mit Vidal und Alonso nicht, dass das allerschnellste ist, die dann halt extrem schnell zu überspielen. Mit Dembele, Reus und Aubameyang hast du ja auch die Spieler dafür. Ich glaube, das ist so das entscheidende Kriterium. Die Frage ist natürlich, kriegst du das halt personell bewerkstelligt, dass die Spieler auch stabil genug sind, auch zweikampfstark genug sind. Ich glaube, Dortmund hat es eben bei diesem 4-1 schon ein bisschen probiert, aber ist natürlich dann daran gescheitert, dass, glaube ich, auch Schmelzer ja einen rabenschwarzen Tag hatte. Der hatte ja gegen Robben 4 oder 5 Szenen gehabt, wo er sich hat eindrehen lassen oder auch entscheidende Zweikämpfe verloren hat. Ich glaube, wenn es halt dahin läuft, dann hast du natürlich keine Chance, sondern wenn du die Ribéry und Robben dann dazu drängst, früh Ballbesitz zu bekommen, dann halt versuchen zu doppeln oder mit 3 Spielern anzulaufen, um dann halt Ballgewinne zu forcieren und dann halt schnell nach vorne spielen. Ich glaube, das ist so eine Variante, wie Dortmund halt zum Erfolg kommen kann. Und da hilft natürlich auch, dass Reus wieder da ist, im Vergleich jetzt auch zum 4-1, weil da hat er ja gefehlt und dann war das natürlich schon sehr, sehr rechtslastig, das Dortmunder Spiel. Also viel lief er dann über Dembele, der da an dem Tag jetzt auch, glaube ich, ein bisschen einen gebrauchten Tag erwischt hatte und, glaube ich, die schlechteste Leistung mit in seiner gesamten Dortmunder Zeit bis er hatte. Und dann wird es natürlich dann schon schwierig. Also so bist du natürlich wesentlich schwerer ausrechenbar. Hast dann, je nachdem, über welche Seite du auch angreifst, selbst wenn du es über Dembele angreifst, dann hast du zumindest über die linke Seite mit Reus auch nochmal eine zweite Option im Strafraum, die dann abschließen kann. Also das sind dann, ich sehe auf jeden Fall Dortmund offensiv mit größeren Chancen als jetzt beim 4-1.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Die Frage wird halt sein, kann es Bayern, glaube ich, geduldig genug runterspielen? Ich meine, beim 4-1 ist ja auch extrem gut gelaufen, dass sie ja im Endeffekt 2 Szenen hatten in den ersten 10 Minuten, die sofort zum Torerfolg geführt haben. Der Freistoßtreffer, ich will jetzt nicht sagen, so einen machst du halt auch nicht jeden Tag, aber das ist halt jetzt auch, so einer fällt halt auch nicht jede Woche. Wenn das Spiel halt lange offen gehalten wird, hat der Dortmund eine Chance. Auf der anderen Seite, die Bayern müssen dann, glaube ich, sehr, sehr geduldig spielen. Und da bin ich jetzt ein bisschen gespannt darauf, ob sie da nach diesen vielen Spielen, die sie jetzt auch hatten, nach den vielleicht auch emotional anstrengenden Spielen gegen Real Madrid, ob sie dafür auch die Muße haben und auch die nötige mentale Frische vielleicht. Also ich sehe jetzt hier gerade auch Vidal als sicherlich einen Wackelkandidat, Alonso, aber auch vielleicht Ribéry und Robben, die dann mental nicht auf der allerhöchsten Spur unterwegs sind, die dann vielleicht den einen oder anderen Fehler einstreuen, der dann Dortmund auf jeden Fall Chancen bringen wird, das Spiel auf jeden Fall offener zu gestalten als jetzt beim 4-1.
Jo.
Ja, welche, mal umgekehrt gefragt, weil es ist jetzt schon relativ lange über Dortmund gesprochen, Gegenstimmen, wie es Bayern sonst noch angehen könnte?
Ja, ich glaube einfach, die Saison hat gezeigt, dass es bei Bayern nicht sehr viele Varianten gibt. Also es ist nicht so diese Guardiola-Zeit, wo wir jede Woche und selbst während den Spielen noch spekulieren können, was passiert. Es gab eine gewisse Entwicklung in der Saison unter Ancelotti, aber auch aktuell. Ich meine, es gibt diesen einen Bayern-Spielstil und eigentlich fast nur eine formative, zwei formative Varianten. Und ja, also es ist einfach, ich glaube nicht, dass Ancelotti jetzt mit großen Überraschungseffekt aufwarten wird. Ich meine, es gab sogar, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte jetzt gelesen, weil auch wo die Diskussion darum, wo es darum ging, dass eben so viele Verteidiger verletzt waren oder angeschlagen waren, Boateng, Hummels etc., Martinez gesperrt, ob er wirklich auf eine Dreierkette zurückgreifen könnte. Und Ancelotti soll ja gesagt haben, eine Dreierkette niemals.
Dreierkette nie im Leben
oder so. Also ich habe irgendwo auf Twitter oder Facebook gelesen. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt wirklich so gefallen ist. Aber okay, ich meine, das sagt ja schon vieles aus. Ich meine, das soll jetzt keine Kritik sein in dem Sinne. Aber das zeigt mir eben auch, Ancelotti sieht dieses 4-3-3 oder 4-2-3-1 oder 4-4-2. Es schwimmt ja zwischen diesen Varianten etwas. Aber so das Grundjurist steht. Und daran wird sich nichts ändern. Also wir brauchen jetzt nicht zu erwarten, dass die auf einmal mit einem 3-4-3 auftauchen gegen Dortmund. Und auf einmal Dortmund überraschen, sondern es ist, und auch der, ich sag mal, wie der Aufbau läuft und die Einbindung von Thiago, dass der Ball mal wieder zu Robben und Ribéry gehen soll, das sind einfach so Faktoren, die sind unverändert. Und die werden so bleiben gegen Dortmund, und es geht wirklich darum, kann man das unterbinden, weil man natürlich individuell nicht ganz auf dem Niveau der Bayern einfach ist, also 1-gegen-1-Situationen, zu große Mannorientierungen können nach hinten losgehen, in manchen Zonen zumindest. Also kann man das unterbinden, kann man die Passwege zu Robben und Ribéry zustellen, konstant, was schwer wird, was fast unmöglich ist, über 90 Minuten. Und eben, wie wir schon angesprochen haben, kann man dann selbst den Aufbau, also kann man das Pressing der Bayern aushebeln, was ja nicht so sattelfest ist wie vielleicht noch in anderen Jahren, was schon aushebelbar ist, wenn sie vielleicht auch nicht den besten Tag erwischen. So, das ist also, es ist, Bayern hat sich einfach so eine Mannschaft entwickelt, und das war ja auch das Problem, was wir besprochen hatten während des Real Madrid Spiels, also während des zweiten Spiels dann auch. Die kommen über die individuelle Klasse, es gibt einfache taktische Strukturen, die können ausgeführt werden. Nun bleibt die Frage, und das ist ein bisschen das Interessante einfach, nun bleibt die Frage, oder nun ist die Frage einfach, wie schafft es Bayern zukünftig, einen Gegner, der eben individuell besser ist, auszucoachen? Dortmund ist nicht individuell besser, aber kann sich natürlich durch den ein oder anderen Kniff so ein bisschen auf Augenhöhe fast schon ziehen. Und dann, wenn Dortmund das schafft, sich auf Augenhöhe mit Bayern zu ziehen, obwohl das sehr schwer wird, auch mit den Ausfällen fast unmöglich, dann könnte es für Ancelotti wieder dumm ausgehen. Aber ich glaube eben, dass Dortmund nicht ganz in der Lage ist, sich komplett auf Augenhöhe zu ziehen, und deshalb die Bayern eben doch als Favoriten das Spiel gehen. Ja, also wie gesagt, das ist einfach nicht ganz so spannend, gerade aktuell über die Bayern taktisch zu sprechen. Oder siehst du das anders?
Nee, stimme ich dir absolut zu. Und du hast dann, glaube ich, den schönsten Satz eigentlich schon gesagt, den mir gestern, oder den ich heute früh auch nochmal so im Kopf hatte. Das ist einfach der Fokus bei Bayern liegt aktuell wirklich auf der auf die sehr, sehr starke Fokussierung auf die individuelle Qualität. Ja. Das kann ausgehen, das kann auch funktionieren. Mit Lewandowski, Thiago, mit Abstrichen sicherlich auch Ribéry und Robben, hast du einfach auch vielleicht Spieler im Kader, die das auch leisten können, klar. Aber es gibt halt auch noch andere Vereine, also gerade auf europäischer Ebene, vielleicht nicht so sehr auf der Bundesliga, das ist vielleicht ein Thema mal für einen anderen Podcast, aber zumindest auf europäischer Ebene gibt es vielleicht auch noch Mannschaften, die individuell stärker besetzt sind. Und da war auch gegen Real Madrid jetzt schon auffällig, dass es halt nicht reicht. Und ja, der Klassiko jetzt am Sonntag, Real gegen Barca, hat ja auch nochmal gezeigt, dass es vielleicht auch so eine leichte Trendverschiebung hingibt, zu einem noch stärkeren Fokus auf individuelle Qualität, zumindest vielleicht irgendwo an der Spitze, wenn man Real Madrid und Barcelona irgendwo als Spitze verorten will. Und da müsste es jetzt dann eigentlich wiederum in der nächsten oder vielleicht übernächsten Saison, also in den nächsten ein, zwei Jahren perspektivisch dann wieder so eine Umkehrbewegung geben, dass man halt versucht, wieder über Taktik sich daran zu robben, weil man will es, glaube ich, nicht schaffen, über die Schiene individuelle Qualität zu kommen. Zumal die Spieler, die diese individuelle Qualität ja ausmachen, auch auf Seiten der Bayern jetzt auch aufhören. Also Lahm, sicherlich an vorderster Front zu nennen, aber Ribéry und Robben sind eben auch schon 34 und 33 und Alonso, der sicherlich auch die ein oder andere gute Partie in München eingestreut hat, ist ja jetzt auch mit 35.
Beendet seine Karriere
vor ja dem sowieso. Karriere.
Also Alonso ist eh raus, ja. Ja, genau, also genau, das ist, und auch so, ohne jetzt das ganz große Fass aufmachen zu wollen, aber dann gibt's noch Alaba, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass er vor ein, zwei Jahren ein höheres Niveau hatte als jetzt. Immer noch sehr gut, aber die Entwicklung ging jetzt nicht unbedingt zum Positiven bei ihm, habe ich so das Gefühl. Oder würdest du mir widersprechen da?
Nein, würde ich auch nicht widersprechen. Also gerade wenn man jetzt so den Vergleich zieht mit Marcelo, ja, den hatte man ja jetzt erst unlängst gesehen, dann muss man schon sagen, dass Marcelo, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Alaba hat das höhere Niveau, jetzt würde ich eher sagen, Marcelo hat gegenwärtig
das. Genau, also das ist auch so ein Fall, wo man gedacht hat, okay, Alaba, weltbester Linksverteidiger bald. Also vor zwei Jahren, ich meine, da hätte ich das mit sehr viel Selbstbewusstsein vertreten. Weil ich mir nicht vorgestellt, ich meine, Alaba ist ja immer noch ein junger Spieler. Klar, der hat schon ein bisschen Erfahrung und spielt auch schon ein paar Saisons, aber er hat auch jung angefangen. Deshalb hätte ich eigentlich mit großer Zuversicht gesagt, ja, natürlich, Alaba schafft das, Weltmeister Linksverteidiger zu werden. Jetzt geht die Entwicklung nicht dahin. Die Innenverteidigung an sich hat Weltklasse-Niveau, aber Boateng war jetzt häufiger verletzt. Wenn Boateng fit ist und auf wirklich hundertprozentigen Form, dann natürlich eine absolute Waffe. War jetzt nicht so der Fall gewesen. Hummels wird auch nicht jünger. Thiago ist da, aber ansonsten im zentralen Mittelfeld hört Alonso auf und Vidal, ja, wird auch nicht jünger und hat wahrscheinlich kaputte Knie. So, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Ribéry ist nicht mehr der Mann für 90 Minuten. Robben kann es sein, wenn er fit ist. Und Lewandowski ist ein Weltklasse-Stürmer, den man auch noch 2-3 Jahre auf dem Niveau haben wird wahrscheinlich. Aber ja, du siehst also daran, man hat schon noch den einen oder anderen Weltklasse-Stürmer oder Weltklasse-Spieler. Und gegen Dortmund und RB Leipzig wird es wahrscheinlich auch reichen, weil diese Mannschaften sicherlich auch gute Kader haben, aber vielleicht auch den einen oder anderen mal verlieren und auch nicht auf jeder Position top besetzt sind. Aber international muss man über eine andere Schiene kommen, weil ganz ehrlich, das Niveau, was die Qualität individuell betrifft, oder der Unterschied zu Real Madrid und Barcelona ist schon gehörig. Diese beiden Mannschaften, Real und Barcelona, sind taktisch nicht so stark, zurzeit zumindest, wobei das kann sich bei Barcelona auch schnell wieder umkehren. Aber ja, individuell, ich meine, auch der Klassiko, da hatten wir jetzt vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen, das war taktisch nicht unbedingt hohe Qualität, aber die individuelle Klasse ist schon fast von einer anderen Welt. Da kann nichts mithalten einfach.
Da kann man, glaube ich, auch
das nicht. Tempo, die Technik, das ist einfach Wahnsinn zum Teil. Und Bayern sind gut, sehr gut sogar, aber aktuell sehe ich die Bayern rein von der individuellen Klasse eher so auf, sagen wir, Paris Saint-Germain-Niveau. Was immer noch gut ist, aber man braucht mehr. Und Juventus zum Beispiel würde ich jetzt auch individuell nicht irgendwie über die Bahn heben, aber taktisch eben.
Ja, genau, das ist halt der Unterschied. Das sind, du hast vielleicht zwei oder drei Mannschaften, die vielleicht wenn wir jetzt auf der europäischen Ebene diskutieren und so ein bisschen der Zweck sind von dem DFB-Pokalspiel, dann hast du vielleicht zwei oder drei Mannschaften, die individuell einfach besser besetzt sind. Und dann hast du vielleicht also einen Pool aus 4 oder 5, mit denen du individuell irgendwo auf Augenhöhe bist, wo aber vielleicht die Taktik einfach den Unterschied machen kann. Und Ziel muss es halt sein, dieser 4 oder 5 Mannschaften, und Juve ist sicherlich einer, Atletico ist sicherlich die zweite Mannschaft, die hier auch zu nennen ist, die es ja auch geschafft hat ins Halbfinale, und vielleicht sogar auch Monaco, die dann über andere Hebel und andere Mechanismen dann dazu kommen muss, dass halt die Mannschaften wie Real oder Barca dann auf ihr Niveau runtergezogen werden, so blöd das halt klingt. Und dann über die weitaus natürlich klar vorhandene individuelle Qualität, die auch in diesen Mannschaften drinsteckt, dann eben zum Erfolg zu kommen. Das heißt ja nicht, dass die Mannschaften keine individuelle Qualität haben, aber salopp ausgedrückt, das hat man ja auch bei Bayern gegen Real gesehen, man hat dann einfach nicht wie in der Bundesliga vielleicht 5 oder 6 Großchancen, sondern man hat vielleicht nur 2 oder 3. Und dann brauchst du einfach so einen Spieler wie Lewandowski, der aus diesen 2 oder 3 eben dann sicher 1 oder 2 Tore machen kann und nicht irgendeinen anderen Spieler, der vielleicht aus diesen 3 Szenen vielleicht keine macht, aber vielleicht aus den 6 dann 1 oder 2. Also das ist halt so dieser springende Punkt. Und da wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich bei Bayern was passieren müssen. Der Umbruch, der so ein bisschen jetzt ins Haus stand und der vielleicht auch in den letzten Jahren, ich will nicht sagen verschleppt wurde, aber der zumindest so ein bisschen vor sich hingeschoben wurde, der wird jetzt sicherlich anstehen. Umso schöner ist es natürlich, dass man jetzt nochmal so ein An- und Abführungsstrichen Endspiel hat gegen Dortmund, um sich dann halt nochmal auf diesem Niveau zumindest in der Bundesliga zu messen.
Jo.
Und ich glaube, dann müssen wir noch einen Tipp abgeben und dann können wir die Sachen schon rund machen, oder?
Wenn du möchtest, klar. Es war eine kurze und knackige Ausgabe dann.
Dann riskiere ich mal und sage, wir sehen eine zweite Verlängerung und da schlägt dann doch so ein bisschen das Bayern-Herz in mir durch und ich sag mal 2-1 noch Verlängerung für Bayern.
Ein Ausgang, den ich eindeutig sehen könnte. Ich gehe aber mit einem 2-1 für die Bayern nach regulärer Spielzeit. Da schlägt nicht das Bayern-Herz bei mir. Es ist einfach, das ist jetzt einfach der Tipp, den ich abgeben würde. Ja.
Dann sind wir uns ja erschreckend einig und können uns ja freuen, dass wir dann in 4 Wochen Frankfurt gegen Dortmund im DFB-Pokalfinale sehen werden.
Ganz genau. Das ist, ja, ich meine, hat eigentlich schon jemand irgendwie von den beiden Top-Clubs Bayern und Dortmund jetzt geäußert, dass wir eine Setzliste brauchen in der im DFB-Pokal auch, weil jetzt Dortmund und Bayern aufeinandertreffen oder wurde das noch nicht geäußert?
Ich glaube, es wurde noch nicht ganz so extrem geäußert, weil man hatte sich halt im Pokalfinale auch schon so oft getroffen und beide Mannschaften waren sicherlich in den letzten 10 Jahren die prägenden Mannschaften im DFB-Pokal. Und
das stimmt, aber waren eigentlich nicht die Zeiten besser, als es auch mal irgendwie so ein paar, weiß nicht, Nürnberg-Schalke im Finale gab?
Ich glaube, und wir wollten ja die Sache eigentlich rot machen, aber einen Satz dazu. Es liegt sicherlich auch daran, dass es jetzt im DFB-Pokal sicherlich auch irgendwie mehr Geld zu verdienen gibt und das für die Vereine sicherlich wesentlich lukrativer ist jetzt als vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren, als es zumindest für Mannschaften, die unter den Top 4, 5 stand, jetzt nicht das allerlukrativste war, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nur einfach, dass es hatte ein bisschen mehr Charme gehabt, als es noch andere, also als es noch ein bisschen chaotischer sozusagen im DFB-Pokal zuging, als eben nicht immer die beiden Top-Mannschaften eingezogen sind. Klar, jetzt mit RB Leipzig könnte noch eine dritte dazukommen, aber das wird ja eher noch langweiliger. Hatte ich übrigens nicht Nürnberg-Schalke gemeint, sondern Nürnberg-Stuttgart 2007. Sieg nach Verlängerung.
Als Christensen das Ding da noch in den Winkel.
Sieg nach Verlängerung. Unter Hans Meyer, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, aber es gab natürlich auch die guten alten Zeiten. 93, Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. 93, da war ich irgendwie in der Kinderkrippe, aber gut, okay. Oder Hannover, Borussia Mönchengladbach im Jahr davor mit Hannover als Zweitligist. Also das, ja, hat jetzt schon manchmal Charme, wenn da eben nicht unbedingt immer nur Bayern Dortmund. Weil das gab es natürlich in den letzten Jahren schon sehr häufig.
Wobei Dortmund, ohne jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber gegen die beiden Berliner Vereine ja schon auch kurz vor dem Ausscheiden stand.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Und bei Bayern, gut, waren die Ergebnisse jetzt eher klarer im DFB-Pokal, aber auch die Jahre davor war es ja auch schon das ein oder andere Mal so, dass es dann auch irgendwie nur so über das Elfmeterschießen oder über die Verlängerung gelöst werden konnte. Also da hat sich dann vielleicht wiederum, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, die individuelle Qualität dann doch durchgesetzt. Ich gebe dir aber natürlich recht, dass es in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt mega spannend war, den DFB-Pokal zu verfolgen.
Ja, ich habe jetzt einfach das auch deshalb nur angesprochen, weil natürlich Bayern, Dortmund und wer weiß, jetzt kommt vielleicht RB Leipzig noch hinzu. Ich meine, diese Mannschaften dominieren ja schon die Bundesliga. Deshalb, wenn der DFB-Pokal sozusagen jetzt so ein bisschen zum Wettbewerb der anderen Mannschaften entwickeln würde und vielleicht auch dem einen oder anderen Zweitligisten mal die Chance bieten würde, einzuziehen ins Pokalfinale, was es wie gesagt in den letzten, also so in den 90er und 2000ern immer mal gab. Energie Cottbus stand mal im DFB-Pokalfinale, Union Berlin, Alemannia Aachen, also Zweitligisten auch zum Teil oder eben auch mal, wie gesagt, Nürnberg-Stuttgart, dann hatte das, ja, das war nicht unbedingt so schlecht gewesen, ja, um es mal einfach runterzubrechen, weil du hast da eben mal eine andere Mannschaft gesehen, die konnte sich mal präsentieren bei so einem DFB-Pokalfinale vor einem relativ großen Publikum. Und die konnten dann mal Geld einspielen, Sponsoren sehr zufriedenstellen etc. Ich meine, dem Renommee, der Reputation von Dortmund und Bayern würde es ja keinen Abbruch tun, wenn die nicht im DFB-Pokalfinale stehen würden. Also natürlich, klar, jetzt bei Bayern, nachdem dem Ausscheiden aus der Champions League, sieht es wohl so aus, die müssen jetzt die DFB-Pokal gewinnen, auch wenn eigentlich vor der Saison wahrscheinlich kein Hahn danach kräht, ob was der DFB-Pokal macht. Aber wie gesagt, also ich glaube, beide Teams würden, es wäre für die unproblematisch, würden die nicht im DFB-Pokalfinale stehen. Finanziell und von der Reputation her.
Tja, den Ausführungen gibt es jetzt nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen und dann haben wir die Sendezeit ja doch noch etwas gestreckt.
Musste,
ja. Sonst gibt's Hauer, aber wir können uns ja jetzt dann bei Christoph jetzt doch ja wieder blicken lassen. Also bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir doch noch zusammengefunden haben und den kleinen DFB-Pokal-Vorschau aufnehmen konnten. Jetzt muss ich irgendwas sowas sagen wie, geh mal kicken.
Vorcheck, der Sportpodcast.
Du hättest ruhig noch Servus sagen können, aber mal.
Servus.